Jetzt Aktien kaufen. Was tun bei Inflation und steigenden Zinsen? Wie tickt die Wirtschaft?
Hallo und herzlich willkommen bei Focus Money Talks, dem Podcast
mit Heike Bangert
und Verena Sepp zu allen Themen rund um euer Geld.
Hallo, hallo, Verena, was macht der Kopf? Glühwein und Plätzchen gab es ja gestern bei der Weihnachtsfeier zur Genüge, oder?
Guten Morgen, Heike. Ja, also ehrlich gesagt, ganz klar ist der Kopf noch nicht, aber du weißt, ich komme ja immer mit dem Fahrrad zur Arbeit und das hat auf jeden Fall schon mal definitiv geholfen.
Tja, kann ich mir vorstellen. Und wenn ich so unsere Themen angucke, wird man ja auch ganz schnell nüchtern. Mhm. Wir werfen heute einen Blick auf Deutschland, den neuen kranken Mann Europas. Dann blicken wir auf den DAX-Aufsteiger Porsche und sprechen mit Christopher Müller, dem Leiter des Portfolio-Managements der St. Galler Kantonalbank in Deutschland, über Nachhaltigkeit. Verena, weißt du, was mich gerade besonders aufregt? Dass Deutschland mal wieder seine Zukunft verschläft.
Stimmt, Deutschland wird schon wieder als der kranke Mann Europas gebrandmarkt. Ich war damals zwar noch ziemlich jung, aber war das nicht schon Anfang der 2000er Jahre der Fall?
Genau, daran kann ich mich eben gut erinnern. Damals bekam Deutschland vom britischen Economist den unrühmlichen Titel zu Recht, wie ich finde. Die Arbeitslosigkeit war damals auf Rekordniveau, es klemmte an allen Ecken und Enden. Aber Deutschland hat sich eben herausgekämpft und davon ist aber jetzt echt wenig übrig.
Das stimmt. Wir haben uns definitiv auf den Früchten dieser Politik ausgeruht. Die deutsche Exportwirtschaft, die auf immer und ewig vom Aufstieg Chinas profitiert, tja, so lange halt, bis das Modell in sich zusammenbricht, ne?
Absolut. Und genau das ist eben passiert. Die deutschen Exporte sind inflationsbereinigt bereits seit Ende 2017 in Stocken geraten. Seit 2018 fällt die Industrieproduktion gegenüber anderen Ländern zurück. Und 2021 war Deutschland echt Wachstumsschlusslicht in Europa.
Wahnsinn. Jetzt rächt sich, dass Deutschland nicht in Bildung investiert hat, auch nicht in Infrastruktur. Die Steuern wurden nicht reformiert, die Bürokratie wurde nicht abgebaut.
Tja, die Liste ist jedenfalls verdammt lang. Irgendwie die günstige Energie fällt jetzt auch weg. Unter den Top 100 der weltweit wertvollsten Unternehmen, kannst du dir das vorstellen, findet sich kein deutscher Konzern mehr.
Als ich das gelesen habe, das konnte ich eigentlich gar nicht glauben. Der DAX hing zwischenzeitlich sogar dem französischen und teilweise auch dem italienischen Aktienindex hinterher.
Also wenn das nicht alle aufrüttelt, so weiß ich eben auch nicht. Aber so eine Krise hat ja auch immer ihr Gutes. Mit ein bisschen Selbstreflexion könnten jetzt eigentlich Reformen angestoßen werden.
Naja, dann auf, Heike. Die Bundesregierung wartet auf dein Statement.
Etwas Gutes will ich jetzt doch nochmal über den DAX sagen. So kurz vor Weihnachten geht es nochmal ums Stühlerücken. In 2 Wochen verdrängt Porsche den Sportartikelhersteller Puma. Und Puma steigt in den MDAX ab.
Yes, und das gerade mal 3 Monate nach dem Börsengang. Mit 9,4 Milliarden Euro war das der größte IPO in Europa seit 11 Jahren.
Tja, und da sich der Index eben nun mal nach dem Börsenwert der gehandelten Aktien richtet, ist Porsche der perfekte DAX-Kandidat. Die Aktie hat seit dem IPO rund 30% auf 107 Euro zugelegt.
Klingt gut, man muss aber dazu sagen, dass der DAX damit halt noch autolastiger wird, ne? 7 der insgesamt 40 Konzerne sind entweder Autohersteller, Autoholdings oder Autozulieferer.
Tja, Diversität sieht jedenfalls anders aus.
Das stimmt.
Und der Name Porsche findet sich ja auch noch 2-mal im DAX, also einmal Porsche und einmal die Porsche Holding, in der die Familien Piëch und Porsche ihre Anteile am Mutterkonzern VW und an der Porsche AG gebündelt haben.
Seit dem IPO hat die Porsche-Aktie die der Porsche Holding und von VW sogar deutlich überholt. Allerdings muss man dazu sagen, dass jetzt Analysten bei der Porsche-Aktie nicht mehr so viel Potenzial sehen. Im neuen Jahr dürfte zyklischer Gegenwind die Gewinne von Porsche deutlich dämpfen.
Das kann ich gut verstehen. Also gebremste Zuversicht herrscht eben auch allgemein beim DAX. Neue Sorgen vor weiteren Zinserhöhungen in den USA und in Europa in der kommenden Woche sorgen für ganz schwache Vorgaben. Naja, und ich würde mal sagen, einen verhaltenen Handel statt an den deutschen Börsen diese Woche.
Ja, ganz so negativ würde ich die Stimmung nicht einschätzen. Das Statistische Bundesamt hat erst kürzlich veröffentlicht, dass die deutsche Industrie im Oktober wieder mehr Aufträge bekommen hat. und zwar 0,8% mehr als im September. Experten hatten nur mit 0,1% mehr als im Vormonat gerechnet.
Ganz genau. Ein Punkt dafür, dass die Rezession vielleicht doch nicht so krass ausfallen könnte, wie prognostiziert. Mal sehen.
Sag mal, würdest du Porsche eigentlich als nachhaltig einstufen?
Okay, ganz schwierige Frage. Du zielst auf den e-Taycan ab? Oder ja, ich habe auch gelesen, 2030 will das Unternehmen ja komplett CO2-neutral sein. Naja, aber das sind ja noch die ganzen anderen schwergewichtigen Verbrenner auf der Straße. Also ich weiß nicht, so ein Cayenne steht für mich eigentlich nicht für nachhaltig.
Nee, da stimme ich dir absolut zu, für mich auch nicht. Ich könnte mir definitiv nachhaltigere Mobilitätskonzepte vorstellen. Aber genau das ist ja das Problem all derer, die nachhaltig investieren wollen. Sollen sie auf diejenigen setzen, die schon nachhaltig sind, oder auf die anderen, die auf einem guten Weg dorthin sind?
Ja, das ist eine super interessante Frage. Ich habe darüber auch mit Christopher Müller gesprochen. Der ist der Leiter des Portfolio-Managements der St. Galler Kantonalbank in Deutschland. Die haben eine Methode entwickelt, die eben darauf abzielt, den CO2-Fußabdruck nicht nur zu reduzieren, sondern zu neutralisieren. Tja, und wie er das macht, lass uns mal reinhören. Christopher, vielen herzlichen Dank, dass du heute bei uns bist und wir sprechen über Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist ein super wichtiges Thema, nicht nur im Alltag, sondern zunehmend eben auch beim Investieren. Die Frage ist, kann man Nachhaltigkeit so einfach verordnen? Also was ist mit Unternehmen, die beispielsweise eben gar nicht nachhaltig sein können, wenn die durchs Raster fallen?
Grundsätzlich würde ich sagen, der Regulator versucht, Nachhaltigkeit zu verordnen. Das sehen wir jetzt schon in den letzten 2 bis 3 Jahren. Aber am Ende des Tages müssen sich die Unternehmen auch der Transformation der Wirtschaft einfach stellen. Also sie müssen sich entwickeln zu Unternehmen, die nachhaltiger agieren. Und in der Folge sollten die Unternehmen dann auch nicht durchs Raster fallen. Aber ich glaube dennoch, dass es Kollateralschäden geben wird. Aber in welchem Ausmaß, das wird sich zeigen.
Mhm. Christopher, ihr macht das ja von Berufswegen, ja? Mhm. Ihr versucht, CO2-neutrale Portfolios zu gestalten. Darüber sprechen wir gleich nochmal im Anschluss. Das große Thema ist aber schon irgendwie präsent jeden Tag. Ich habe heute Morgen zum Beispiel gelesen, du kennst die Geschichte mit BlackRock, dass 2 Bundesstaaten gesagt haben, sie möchten gerne nicht mehr das Angebot von BlackRock als den größten Vermögensverwalter nutzen, weil ihnen das zu wenig auf die Rendite geguckt ist, sondern zu viel irgendwie auf die Nachhaltigkeit. Das habe ich gelesen. Florida hat sich da noch dran gehängt. Vielleicht muss man schon dazu sagen, wie dass das natürlich Bundesstaaten sind, die republikanisch geleitet werden und die vielleicht irgendwie ihre Gründe haben, das so sehen zu wollen. Aber nichtsdestotrotz sieht man ja, es spaltet sich ein bisschen zwischen den Bösen oder den Grünen und den nicht so Grünen, oder?
Ja, also diese Überschriften hatten sicherlich irgendwo auch Signalwirkung. Ich glaube, man muss dann schon genau hinschauen, mit welchen Intentionen jetzt diese Entscheidungen getroffen worden sind. Grundsätzlich pauschal zu sagen, dass auf Rendite verzichtet werden muss, also das liest man ja schon immer mal wieder, das würde ich so nicht unterschreiben. Also es kommt einfach darauf an, welches Anlageziel habe ich und möchte ich gemäß einer Benchmark orientieren, möchte ich in globale Aktien investieren. Und je stärker ich jetzt die Kriterien setze, also je höher die Messlatte sozusagen hängt, desto mehr Unternehmen werden natürlich auch ausgeschlossen. Und wenn mein Universum, in das ich investieren kann, grundsätzlich kleiner wird, dann werden wir natürlich auch eine Abweichung der Rendite haben. Ob das jetzt positiv oder negativ ist, das sei mal dahingestellt. Aber ich würde nicht pauschal davon sprechen, dass die Rendite jetzt hierdurch geschmälert wird.
Mhm. Und könntest du dir vorstellen, dass letztlich der Trend zur Nachhaltigkeit, den hattest du ja beschrieben und sagst, die Unternehmen machen das sowieso, dass eben das Universum nicht dadurch kleiner wird, sondern eben größer wird?
Also mit der Zeit wird es mit Sicherheit größer werden. Die Frage ist, ob die Kriterien dann nicht auch strenger werden. Also ob Kriterien oder der Anspruch an die Nachhaltigkeit möglicherweise auch mit den Jahren wächst. Also vielleicht ist die Höhe des CO2-Ausstoßes eines Unternehmens auf heutigem Niveau für den heutigen Standard in Ordnung, aber für in 10 Jahren vielleicht überhaupt nicht mehr. Und da müssen die Unternehmen dann auch dranbleiben und auch hier mit der Zeit gehen.
Genau, also das Regelwerk schreitet voran. Eines davon war die EU-Taxonomieverordnung. Also die gegriffen hat ja schon zum August. Das heißt, man muss Kunden fragen, nicht nur welche Risikoneigung sie haben, sondern auch, ob sie nachhaltig investieren wollen oder nicht.
Genau, also diese Vorgaben, muss man ganz ehrlich sagen, sind schon sehr, sehr abstrakt und sehr detailliert. Aus meiner Sicht ist es schwierig für private Investoren überhaupt hier durchzusteigen und diese Vorgaben im Detail nachvollziehen zu können. Insofern ist es für uns jetzt schon die Aufgabe, auf der einen Seite diese regulatorischen Vorgaben zu erfüllen. Ja, das machen wir. Aber die zweite große Aufgabe, die wir haben, ist, dass wir die Kunden nicht verlieren wollen, also inhaltlich nicht verlieren wollen. Wir wollen die Kunden auch für die Nachhaltigkeit begeistern. Und für unser Haus kann ich schon sagen, dass wir das seit vielen Jahren machen. Wir sind jetzt im achten Jahr, in dem wir das Thema Nachhaltigkeit in unseren Portfolien berücksichtigen. Wir haben ja seit dem achten Jahr jetzt eine Kooperation mit Ratinganbietern, wo wir diese Daten erhalten und auch die Fülle der Daten sich immer mehr erweitert hat. Und ich glaube schon, dass die Investoren sich gerade in den letzten zwei Jahren doch verstärkt diesem Thema widmen. Der ganz große Run, ehrlicherweise, ist bislang ausgeblieben, aber ich glaube, da ist es auch unsere Aufgabe, dem noch etwas nachzuhelfen, das Angebot attraktiv zu gestalten, es verständlich zu machen. Und da sind wir eigentlich ganz optimistisch, dass das in den nächsten 1 bis 2 Jahren dann auch gelingen wird.
Wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen? Also der Berater kommt, legt mir 25 Seiten Kleingedrucktes vor und ich muss dann unterschreiben, oder es kommt jemand und erzählt mir ein bisschen was darüber?
Es ist eine Kombination aus beidem. Also auf der einen Seite, rein formal sind wir natürlich dazu angehalten, wenn der Kunde ein nachhaltiges Produkt wünscht, dass wir ihm entsprechend auch schriftlich das in den vorvertraglichen Informationen beschreiben und auch aushändigen. Das ist aber, wie gesagt, so abstrakt, dass es schwierig ist, das überhaupt ja im Detail dann auch nachvollziehen zu können. Da ist dann der Kundenberater, die Kundenberaterin sicher ganz wichtig in der Beziehung, die dann auch diese abstrakten Vorgaben dann irgendwo in eine Story packen muss und dem Kunden auch vermitteln muss, welchen Zweck oder welche Wirkung denn jetzt überhaupt erzielt wird mit dem, was er da jetzt gerade vorhat.
Jetzt ist ja Nachhaltigkeit nicht immer das Gleiche, ja? Es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten und Angebote. Wie ist das bei euch im Haus und wie wird das denn erläutert? Es gibt graduelle Unterschiede irgendwie zwischen Fonds, die eben sehr nachhaltig sind, andere, die weniger nachhaltig sind. Ist das denn wünschenswert und wie erläutert ihr das?
Also wir erleben ja gerade selber, dass wir auf der einen Seite, auch wenn wir mit Wettbewerbern sprechen, wenn wir mit Wirtschaftsprüfungsgesellschaften sprechen, wenn wir auch uns die Kommentare der BaFin anschauen, da erleben wir ja auch, dass noch keine umfassende Einigkeit jetzt hier besteht. Das ist mal das eine. Es gibt noch viele Auslegungsvarianten und ich glaube, hier ist es wichtig, dass sich in den nächsten Monaten, in den nächsten 1-2 Jahren auch ein Standard im Verständnis dann auf der einen Seite bildet, also wie setze ich es um, dass ich auch regulatorisch auf der sicheren Seite bin. Auf der anderen Seite gibt es noch gewisse Differenzen, je nachdem, welchen Ratinganbieter man wählt. Mhm. Also hier kann es durchaus sein, dass ein Unternehmen von 3 verschiedenen Ratinganbietern unterschiedlich eingestuft wird. Bedeutet nicht, dass das eine Unternehmen oder der eine Ratinganbieter sagt, das Unternehmen ist super und der zweite Ratinganbieter
sagt... Genau, lass uns noch mal probieren. Also Rio Tinto findest du nachhaltig oder nicht?
Da fehlen mir jetzt gerade die Daten, die habe ich im Kopf nicht abgespeichert, muss ich ehrlicherweise sagen. Mit Sicherheit gibt es auch Faktoren, die bei Rio Tinto positiv zu bewerten sind. Das ist dann aber eine sehr eindimensionale Sicht und wir sind da eher ganzheitlich unterwegs.
Also es gibt insofern ja solche, die investieren in die Transformer, also solche, die sich eben zu nachhaltig entwickeln, und andere investieren in diejenigen, die schon nachhaltig sind. Mhm. Was macht mehr Sinn?
Also ich glaube, wie eben schon gesagt, dass jemand, der jetzt schon einen guten Wert vorweist, aber wo absehbar ist, dass er es in wenigen Jahren nicht mehr tut, also zumindest mal nicht im Vergleich zu seiner Benchmark, dass das zumindest keine langfristig gute Investition ist.
Also Greenwashing, wir müssen darüber sprechen, ja, das ist ein Riesenthema und resultiert auch daraus, dass eben das Gleiche unterschiedlich bewertet wird. Und wo fängt Greenwashing an? Fängt es bei den Unternehmen an oder fängt es im Zweifel vielleicht auch bei den Vermögensverwaltern an, die dann sagen, naja, für uns ist es noch okay, nehmen wir noch?
Es zieht sich am Ende durch alle Industrien. Also ob man jetzt hier im Finanzbereich bleibt oder ob man einfach in den Supermarkt geht. Man liest im Moment sehr viel von Nachhaltigkeit und Greenwashing ist natürlich ein negativ besetztes Wort. Aber ich glaube auch, dass viele da eher unbedacht unterwegs sind. Wir haben es jetzt erst gesehen, es wurden viele, viele Produkte, viele Fonds wurden herabgestuft von Artikel 9 auf Artikel 8 oder haben sich freiwillig herabgestuft, Das war mit Sicherheit auch keine böse Absicht hier, irgendwie Greenwashing zu betreiben. Es ist am Ende jetzt wieder im Finanzbereich, in unserem Sektor, es ist aktuell noch schwierig, eine standardisierte Auslegung dieser Vorschriften dann auch abzubilden und ein gleichmäßiges oder gleichförmiges Verständnis überhaupt zu erzeugen.
Es ist ja so, dass zumindest klingt das ja super. Einerseits verdienen und andererseits Gutes tun. Früher sagte man irgendwie immer oder vor 20 Jahren war das eben noch so, naja, also Nachhaltigkeit, das geht eben so immer zulasten der Rendite. Du hattest ja am Anfang schon gesagt, das muss nicht so sein oder im Zweifel ist es auch gar nicht so. Aber die Frage ist natürlich schon, geht das auch? Also gelingt das eben auch?
Also Gutes tun ist immer ein bisschen hochgegriffen aus meiner Sicht, es so zu nennen. Aber ich als Investor kann zumindest mein Kapital lenken. Also ich kann persönlich entscheiden, in welche Unternehmen möchte ich investieren und in welche Unternehmen möchte ich nicht investieren. Also welche Unternehmen entsprechen meinen Werten oder welche Unternehmen erfüllen meine Kriterien und welche tun dies eben nicht. Am Ende des Tages unterstütze ich diese Unternehmen mit meinem Geld. Also ich lenke meine Unterstützung in Anführungszeichen dorthin, wo ich meine, dass was Gutes daraus gemacht wird. Also dass nicht am Ende ich das Gute tue, sondern das Unternehmen. Und das ist grundsätzlich unsere Überzeugung, dass es nicht die Investoren sind, die die Welt verändern, sondern am Ende die Unternehmen.
Lass uns über deine Methode sprechen, ja? Also bei euch ist das so, es gibt ja viele Fonds, die versuchen oder weisen den CO2-Fußabdruck aus und sind im Zweifel irgendwie besser als die klassische oder herkömmliche Benchmark. Ihr gebt euch mit so ganz wenig gar nicht zufrieden, sondern ihr sagt, ihr möchtet nicht den CO2-Fußabdruck verringern, sondern ihr möchtet ihn ganz neutralisieren. Das klingt sehr hochgestochen, aber wie macht ihr das?
Ja, also es ist erstmal ein Wort, gar keine Frage. Das liegt aber mit Sicherheit daran, dass wir hier auch absolut innovativ unterwegs sind. Mit der Finreon AG, hier besteht seit über 10 Jahren eine Partnerschaft und die Finreon AG ist eine Ausgründung der Hochschule St. Gallen. Insofern sitzen wir an der Quelle der Wissenschaft auch State of the Art. Und was wir hier machen, ist, dass wir, ich habe es eben schon angesprochen, dass wir versuchen, das Kapital zu lenken. Und auf der einen Seite gehen wir hier in diesem Ansatz so vor, dass wir Unternehmen, die sehr schmutzig sind, die einen hohen CO2-Ausstoß haben, dass wir diesen Unternehmen das Kapital entziehen und es auf der anderen Seite den Unternehmen zuführen, die einen extrem niedrigen CO2-Ausstoß haben.
Bedeutet also bei euch irgendwie in Rio Tinto ist relativ wenig in fossilen Brennstoffen, wenig bis nichts, in RWE auch nichts?
Also in der Praxis würden wir uns zwei Unternehmen suchen aus der gleichen Branche und wir würden schauen, welches der beiden Unternehmen ist in Anführungszeichen das schmutzigere. Dieses schmutzigere würden wir verkaufen und dafür das grünere Unternehmen kaufen und dadurch...
Pardon, das grünere oder das grünste innerhalb der Klasse? Also
wir bilden immer Pärchen, um genau zu sein. Also wir bilden immer Pärchen und wir achten darauf, dass diese Pärchen sektorneutral sind. Insofern geht es hier gar nicht darum, den Besten oder den Schlechtesten zu erwischen, sondern wir möchten einfach nur auf der einen Seite im Kauf einen grünen Kandidaten haben und im Verkauf einen Kandidaten, der einen sehr hohen CO2-Ausstoß hat.
Genau, dann lass uns nochmal die Pärchen ansprechen. Am Ende muss es dann neutral sein?
Genau, auf der einen Seite haben wir den Verkauf. Beispielsweise wir haben ein Unternehmen, was jetzt... ich nenne jetzt einfach mal den Wert 100 emittiert. Das verkaufen wir. Wir haben also auf dieser Seite minus 100 Tonnen beispielsweise CO2. Und auf der anderen Seite haben wir ein Unternehmen, was nur 10 Tonnen emittiert. Und das kaufen wir. Wenn wir das beides netten, kommen wir auf absolut minus 90 Tonnen, die dann emittiert werden. Bedeutet nicht, dass wir der Atmosphäre diese 90 Tonnen dann entziehen. Also uns ist schon klar, dass das jetzt akut oder direkt keinen unmittelbaren Einfluss auf die Atmosphäre oder auf das Klima oder sonst was hat. Was wir aber machen ist, das CO2-bedingte Risiko, der Faktor CO2 in unserem Portfolio, wird komplett herausgehatcht. Bedeutet auch für die Zukunft.
Aber ein bisschen wird auch emittiert, nicht? Habe ich das nicht richtig verstanden?
Genau. Es wird dennoch emittiert. Also die Emission findet natürlich statt. Aber im Portfolio, der Faktor CO2 ist negativ und würde bedeuten beispielsweise, wenn wir in der Zukunft einen Anstieg der CO2-Preise haben, wäre unser Portfolio nicht negativ dadurch betroffen, sondern im Gegenteil sogar positiv. Und Wenn wir jetzt darüber sprechen, welchen Effekt hat es denn jetzt tatsächlich für das Klima, da sind wir dann wieder bei dem Thema Kapitaldruck erzeugen. Wo lenke ich mein Kapital hin? Und das, was wir machen, ist, wir erzeugen Kapitaldruck bei dem Unternehmen, was einen extrem hohen Ausstoß hat. Und wir fördern das Unternehmen, was vielleicht schon die Transformation angestrebt hat, was ein nachhaltiges Geschäftsmodell hat, und lenken die Kapitalströme.
Und finden sich dann in jeder Branche solche Pärchen, also diejenigen, die eben sehr viel emittieren und andere, die das weniger tun?
Auf jeden Fall, ja. Also ausnahmslos, kann ich kurz und knapp beantworten.
Dann sind wir nochmal bei unserer Eingangsfrage. Was ist mit den Unternehmen, die durchs Raster fallen? Du sagst, wir lenken unser Kapital in diejenigen, die da sauber agieren, relativ wenig CO2 emittieren. Was ist mit den anderen? Die brauchen ja auch Kapital.
Die brauchen auch Kapital und würde jetzt nicht sagen, dass wir mittlerweile jetzt schon so eine Größe erreicht haben, dass wir unmittelbar die Unternehmen in den Bankrott treiben, das ganz sicher nicht. Aber wenn sich viele Investoren diesem Beispiel anschließen und in etwas abgemilderter Form findet das ja auch mit den ESG oder mit den Nachhaltigkeitskriterien statt, dass Kapital gelenkt wird, dann hat das zur Folge, dass die Kapitalkosten für diese Unternehmen, denen das Geld entzogen wird, einfach teurer wird. Also die Unternehmen müssen den Investoren dann auf der anderen Seite mehr Rendite bieten, einhergehend mit einem deutlich höheren Risiko, um überhaupt noch an Kapital zu kommen. Oder sie werden dazu motiviert, auch diese Transformation zu starten und eben nicht mehr durchs Raster zu fallen.
Was ist, wenn Kunden sagen, finde ich ja schön und gut, ich möchte aber nichtsdestotrotz RWE drin haben oder irgendein anderes, einen anderen Versorger oder irgendeinen fossilen Brennstoffproduzenten?
Also auf Kundenwünsche gehen wir natürlich ein. Was wir aber machen, ist, dass wir die ganz, ganz sauber von unseren nachhaltigen Ansätzen trennen. Wir machen dem Kunden das auch entsprechend kenntlich, dass dieser einzelne Wunsch dann nicht mehr diesen Kriterien entspricht, die er eigentlich vertraglich festgelegt hat, ja.
Und denkst du, dass wirklich die Welt sich dahingehend ändert, dass das eben teurer wird, dass die einen diesen Druck verspüren und dass auch Anleger sagen, irgendwie, wir möchten früher oder später nur noch nachhaltig investieren? Ist das so eine Art ideale Vorstellung oder geht's dahin?
Ja, aktuell ist es schwierig. Im Moment ist die Regulatorik, die da entstanden ist, abstrahiert das Problem. Und möglicherweise kommen wir irgendwann zu dem Punkt, aber ich glaube, da sind wir noch weit entfernt.
Was war die Intention, als ihr angefangen habt, das zu machen? Also die Frage ist, wolltet ihr die Welt verbessern oder dachtet ihr, oh super, tolles Geschäft, das nehme ich mit?
Wollten wir die Welt verbessern? Das ist natürlich auch sehr, sehr plakativ und hochgegriffen. Also ich würde sagen, wir wollten einen Beitrag dazu leisten, den Zweck und die Sinnhaftigkeit einer nachhaltigen Anlage gut und auch für den Investor gut umzusetzen. Also wir haben uns einfach Mühe gegeben, aus diesen Vorgaben, aber auch aus unserer Überzeugung, Ansätze anzubieten, die tatsächlich dann einen Effekt haben, einen wissenschaftlich nachgewiesenen Effekt. Und insofern passt das auch einfach zu unserer Denke oder grundsätzlich zu unserer Investmentphilosophie, dass wir gerne mit innovativen Konzepten gerne als Erste am Markt sind. Und das haben wir auch hier wieder gemacht.
Der Fonds ist ja noch nicht so lange am Markt und jetzt auch in einer ganz schwierigen Marktphase. Trotzdem kann man irgendwas schon sagen, dass sich das Konzept bewährt, also nicht nur was den CO2-Fußabdruck anbetrifft, sondern eben auch die Rendite?
Ja, da kann man schon sehr viel zu erzählen. Also auf der einen Seite, es handelt sich um einen globalen Aktienfonds. Hier kann ich zu einer der ersten Fragen direkt zurückkommen. Nein, wir müssen hier nicht auf Rendite verzichten. Also die Risikoprämie globaler Aktien können auch hier vollständig vereinnahmt werden. Das haben wir in diesem Jahr unter Beweis gestellt. Wir konnten auch teilweise sehen, dass es positive Effekte schon hatte, sich auf die Nachhaltigkeit zu orientieren. Und wir sind noch kein Jahr jetzt mit dem Ansatz am Markt, hatten aber uns bereits im Sommer für das FNG-Siegel beworben. Und ja, weil wir eben von unserem Ansatz sehr überzeugt waren und einfach glauben, dass es die richtige Methode ist. Und da durften wir jetzt dann im November auch unser Siegel in Empfang nehmen, bereits mit einem Stern, was für einen Fonds, der gerade im Auflagejahr noch ist, glaube ich, schon eine besondere Auszeichnung ist, aber auch für uns eine Bestätigung ist, dass wir hier auf dem richtigen Weg sind.
Du sagtest ja, das ist auch ein Tool, ne? Man kann das nicht nur als Fonds erwerben, sondern eben auch hier bei der St. Galler Vermögensverwaltung. Ich kann hingehen und sagen, ich möchte gerne die und die Branchen und das bitte nachhaltig nach eurem Tool.
Genau, also Stichwort ESG oder Nachhaltigkeit, da gehen wir sehr detailliert auf unsere Kundenwünsche und Kundenbedürfnisse ein. Und der Ansatz bei uns in der Vermögensverwaltung ist, dass wir mit Modulen, mit Bausteinen, Investmentbausteinen arbeiten, wo sich Kunden ihr Portfolio komplett individuell selbst zusammenstellen können. Und einer dieser Bausteine kann auch eben dieses Konzept sein. Dieses Konzept oder dieser Fonds hat einen netto-negativen CO2-Ausstoß, der dann zumindest mal von der Faktorseite CO2 im Portfolio ja die Möglichkeit aufweist oder das Portfolio CO2 zu neutralisieren.
Umwelt oder CO2 ist ja das eine, Soziales und gute Unternehmensführung wäre das andere und auch die UN hat noch ein paar Ziele formuliert, die da berücksichtigt werden könnten, was ihr nicht tut. Also es geht nur um Ökologie, oder?
Nein, das ist nicht richtig. Also die Ziele der UN berücksichtigen wir auch. Also wir haben ja hier auch Klimaziele oder klimanahe Ziele unter den SDGs, die berücksichtigen wir auch. Wir berücksichtigen diese sogar insofern, dass wir hier auf einen positiven Impact in diesen Bereichen achten.
Und bei den sozialen Kriterien?
Die würden wir gerne berücksichtigen, die berücksichtigen wir auch. Schwierig ist es aktuell noch, diese Ziele oder das Erreichen der Ziele wirklich messbar zu machen. Ja, das liegt zum einen am Regulator, das liegt aber auch an den Unternehmen. Also welche Daten ziehe ich heran, die dann tatsächlich nachweisen, dass ein Unternehmen eine gute Governance hat. Das ist bislang noch ungelöst, dieses Thema. Wie gesagt, wir berücksichtigen es, aber wir gehen damit jetzt nicht so in die Offensive, dass wir sagen, das hätte jetzt einen Impact oder sonstiges, weil das einfach nicht glaubwürdig wäre.
Jetzt seid ihr ja als Privatbank nicht gerade die Bank, wie für diejenigen, die Fridays for Future irgendwie auf der Straße demonstrieren oder die sich irgendwie an die Straße kleben. Aber nichtsdestotrotz, ist das ein Thema, worauf auch eine Privatbank guckt und sagt, das sind unsere Kunden von morgen, irgendwie, das sind diejenigen, die die Nachhaltigkeit nach vorne bringen?
Also was wir sehen, ist schon, dass gerade auch bei unseren Kunden auch selbstverständlich viele, viele auch jüngere, aber auch ältere Kunden dabei sind, die sich stark für dieses Thema interessieren und auch entsprechend engagieren. Das ist dann vielleicht nicht immer der Gang bei der Demonstration, aber möglicherweise die finanzielle Unterstützung in verschiedenen Bereichen, also Engagement ist durchaus vorhanden. Ja.
Tja, apropos kranker Mann Europas, da fällt mir noch eines ein, was ich sagen möchte. Hast du mitgekriegt, der SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil hatte seiner eigenen Regierung eine 3+ ausgestellt.
Das stimmt, wobei ich sagen muss, ob Plus oder Minus, es spiegelt auf jeden Fall wider, was aktuell alles schief läuft. Wobei ich da immer versuche, Partei für die Regierung zu ergreifen. Sie hat es ja aktuell auch wirklich nicht einfach. Auf eine Krise folgt die nächste.
Okay, so kann man es natürlich sehen. Es hat sicherlich ein klitzekleines bisschen reingespielt, auch wenn für mich 3+ sich so anhört wie 3-. Aber okay, damit sind wir auf jeden Fall am Ende. Heute der 17. Episode von Focus Money Talks. Vielen herzlichen Dank euch allen fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt und wünschen euch eine schöne Woche.
Bis zum nächsten Mal.